Guten Tag. Ja, neuer Podcast ist angesagt. Mittlerweile Folge 12. Wir müssen bald Jubiläum feiern. Ja, genau. Man feiert ja immer so 25, 50, 100. Nee, 75 feiert man ja auch. Also Leute. Ne? Okay. Aber ich würde sagen, es geht jetzt weiter. Ich bin schockiert, by the way, was alles so Krankes passiert ist. Erstmal Kind abgetrieben. Dann hat der Herbst, Dr. Herbst sich aus dem Staub gemacht. Dann wollte Marie sich umbringen. Einfach Schock meines Lebens. Aber gut. Legen wir einfach mal los und machen weiter. Genau. 24. Kapitel, Seite 361. Um einen Menschen in der Hand zu haben, musst du nur zwei Dinge über ihn erfahren, in Erfahrung bringen. Seine Schwachstelle und die Motivation für sein Handeln. Konstantin von Bleso. Konstantin war genervt. Was für ein aufgeblasener Kerl, der es wagte, in sein Lokal zu kommen und mit seiner Polizeimarke herumzufuchteln. Ach ja, stimmt, das ist ja auch noch passiert. Oha, jetzt bin ich gespannt, was der Kommissar zu sagen hat. Der Kommissar hatte ihm mitgeteilt, dass es um die Ermordung zweier Männer ging, die tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden waren. Ah, das waren die Männer mit den Koks, die das geklaut hatten. Zeugen zufolge sollten die Künstler, die in seinem Varieté als die Volants Macarons arbeiten, zusammen mit einer ganzen Schar Männer dort gesehen worden sein. Von Bleso hatte sich die Geschichte angehört, sich nach dem fraglichen Zeitraum angekündigt und dann behauptet, die Zeugen müssten sich geirrt haben. Zu dieser Zeit seien die Marokkaner bereits nicht mehr in Berlin gewesen und erst vor kurzem wieder hier eingetroffen, weshalb sie auch heute Abend ihren ersten Auftritt seit langem gehabt hatten. Dass er Rinaldo und Catherine in einem abgelegenen Haus am Stadtrand untergebracht hatte, damit sich Catherine unter ärztlicher Obhut von ihren Verletzungen erholen und einen Kokainentzug machen konnte, erwähnte er nicht. Rauner schien nicht überzeugt, denn er bestand darauf, mit dem... Also Rauner ist übrigens der Kommissar, ne? Falls ihr es nicht mehr wisst. Denn er bestand darauf, mit den beiden Artisten zu sprechen. Konstantin hatte nichts dagegen. Vorausgesetzt. Die Befragung befand im Beisein seiner Anwälte statt. Er würde nicht zulassen, dass man den Marokkanern ein Delikt anhängte, nur weil sie Ausländer und noch dazu dunkelhäutig waren. Die Taktik hatte für den Moment gegriffen. Kommissar Rautner war bei dieser Umstellung merklich zusammengezuckt. Die Situation der Polizisten war dieser Tage alles andere als einfach. Die Vielzahl der sich streitenden politischen Parteien, mit denen sich um die scharenden Gruppierungen und die deutliche Weisung Eberts aus dem verlorenen Krieg zu lernen und eine offene Haltung gegenüber dem sich abzeichnenden Aufschwung und den damit verbundenen Veränderungen an den Tag zu legen, stießen in gewissen Kreisen auf wenig Gegenliebe, was wiederum dazu führte, dass die Staatsgewalt und damit die Polizei als ausführendes Organ an vielen Fronten eher gemäßigt eingriff, um keine weiteren Brandherde zu befeuern. Für Konstantin war dieses Abwägen verbunden mit immer neuen Zugeständnissen. Nicht als Schwäche, denn die labile Position der Politiker war nur allzu leicht auszuhebeln. Alter, wieder schwer heute mit Lesen. Im Grunde hatte es lediglich dazu geführt, dass nach Bedingungen der Hyperinflation mit den hohen Arbeitslosenzahlen jeder Einzelne mit aller Kraft versuchte, irgendwie durchzukommen und für sich das Beste herauszuholen. Die Polizei bildete da keine Ausnahme. Und selbst die, die ihre Aufgaben ernst zu nehmen schienen, wie dieser Kommissar Rautner, kannten gar zu schnell gegen eine Wand, So rannten gar zu schnell gegen eine Wand, wenn die Situation einen Durchgreifer erforderte, das augenblicklich von höheren Stellen unterwunden wurde. Nein, Konstantin machte sich keine Sorgen. Aber lästig war ihm Rautner allemal. Er würde seine Anwälte anrufen, die sich der Sache annehmen sollten, womit das Thema für ihn erledigt war. Bevor er das Varieté verlassen hatte, war er bei den Garderoben vorbeigegangen und hatte Rinaldo und Catherine instruiert, keinerlei Angaben zu machen und darauf zu verweisen, dass sie die Sprache nicht gut genug beherrschten, weshalb sie ausschließlich Konstantins Anwalt für sie sprechen lassen sollten, damit ihnen nichts falsch angelegen werden könnte. Des Weiteren hatte er ihnen den Zeitraum genannt, in dem sie Berlin angeblich verlassen hätten. Es sei wichtig, darauf zu bestehen, dass sie erst gestern hierher zurückgekehrt seien, damit sie nicht unter Mordverdacht gerieten. Um alles andere, so versicherte er den Geschwistern, werde er sich selbst kümmern. Jetzt war er wieder im Hotel und wollte sich gerade ausziehen, als es an seiner Tür klopfte. Konstantin öffnete und ließ Nolte eintreten. Kaum hatte er die Tür hinter sich geschlossen, sagte: Es gibt Probleme. Wegen diesem Rautner? Dem Kommissar? Nein, der interessiert mich nicht. Nolte machte eine wegwerfende Handbewegung. Es geht um Lotte. Was ist mit ihr? Konstantin rechnete damit, dass die junge Frau sich erneut weigerte, etwas zu essen, was in letzter Zeit immer wieder vorgekommen war. Achso, Lotte ist übrigens die Prostituierte, die für Konstantin arbeitet. Sie wurde ziemlich übel zugerichtet. Von wem? Konstantin ballte die Hand zur Faust. Ein Gast, Regierungsrat Melzer. Von Bleso sah den überwichtigen Mann vor sich. Ein Bulle von einem Kerl mit einem Wanst, der fast zu platzen drohte. Konstantin hatte schon öfter gehört, dass er es mochte, wenn die Huren sich wehrten und ihm vorspielten, Angst zu haben vor dem, was er mit ihnen machte. Wie schlimm ist es? Ich habe Dr. Herbst rufen lassen. Er ist gerade bei ihr. Kann sein, dass sie es nicht schafft. Alter! Wie tot hat sie die denn geprügelt? Verdammter Mist! Schimpfte Konstantin. Wo ist sie jetzt? Ich habe sie von den Jungs in den Personalbereich im obersten Stock schaffen lassen. Du warst schon in einer der beiden Kammern. Ist gut, ich werde gleich nach ihr sehen. Ach, Konstantin, du weißt, ich will mich nicht einmischen, aber wenn sie die Sache überlebt, solltest du sie vielleicht gehen lassen. Ich denke drüber nach, antwortete Konstantin, nahm seinen Zimmerschlüssel und ging hinaus. Leute folgte ihm. Im Personalwohnbereich gab es zwei abgelegene Zimmerchen, in denen die Mädchen zur kurzzeitigen Behandlung untergebracht werden konnten, sei es, weil sie sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen hatten oder einfach einen Tag Pause brauchten und danach wieder mit vollem Einsatz für Konstantin zu arbeiten. Es wurde ohnehin Zeit, die Mädchen innerhalb des Rings gegen neue zu tauschen und seine Huren, wie schon das letzte Mal, zum Arbeiten nach Frankfurt oder München zu schicken. Dieses Arrangement hatte sich im Laufe der Zeit bewährt. Er lieferte den Stammgästen Frischfleisch und die Mädchen bekamen keine Gelegenheit, sich feste Freier zu suchen. Immer wieder kam es vor, dass ihm eine Hure davonlief, weil sie sich aus einer solchen Beziehung mehr entwickelte. Als sie das Zimmer erreichten, zog Konstantin seinen Generalschlüssel hervor und öffnete, ohne zu klopfen. In der Schlafkammer war es bis auf den Schein einer kleinen grünen Nachttischlampe dunkel. Dr. Herbst saß auf der Bettkante und sprach leise mit Lotte. Als der Arzt Konstantin bemerkte, dass er auf und kaum auf ihm ihn Nolte. Hä? Als der Arzt Konstantin bemerkte, stand er auf und kam auf ihn und Nolte zu. Sie reichten aneinander die Hände. Wie geht es ihr? Herbst verzog das Gesicht und schien seine Worte gut abzuwägen. Sie hat schwere Verletzungen davongetragen. Risswunden, Prellungen, aber zum Glück keine Brüche. Vor allem die inneren Verletzungen bereiten mir Sorgen. Ich konnte die Blutung stoppen, doch sie darf sie nicht bewegen, sonst reißt es wie sofort wieder auf. Ich verstehe. Ich möchte, dass sie alles bekommen, was sie braucht. Kümmern Sie sich bitte um sie, Dr. Herbst. Konstantin zog einen Bündel Geldschein hervor, nahm die Hälfte davon und gab sie dem Arzt. Danke, das werde ich. Robert ließ die Scheine in seiner Hosentasche verschwinden. Ich werde bleiben und ihr Zustand überwachen. In einer Klinik wäre sie dennoch besser aufgehoben. Ich vertraue darauf, dass Lotte bei Ihnen in guten Händen ist. Konstantin reichte dem Arzt die Hand. Rufen Sie bei der Rezeption an, wenn Sie irgendetwas brauchen, ganz gleich, was es ist. Das werde ich, danke. Nolte nickte ihm zu und ging dann gemeinsam mit Konstantin hinaus. Sag unten Bescheid für den Fall, dass Herbst sich dort meldet. Er soll alles kriegen, was er braucht. Ist gut. Sie gingen zusammen zum Fahrstuhl und wünschten sich eine gute Nacht. Dann bog Konstantin zum Treppenhaus ab und Lolte fuhr nach unten. Josephine war nervös. Gleich würde Ferdinand kommen, um ihre Werke zu begutachten. Und im Laufe des Tages käme sicher auch noch Konstantin. Zumindest hat er ihr das gestern versprochen. Eigenartig. Sie fühlte sich wie damals, wenn sie an der Kunstakademie ihre Arbeiten vorzustellen hatte, wo man dann darüber entschied, ob sie ihre Ausbildung dort zum Abschluss bringen durfte oder nicht. Josephine fand sich selbst albern, musste doch nun wirklich niemandem beweisen, was sie konnte. Konstantin hatte wahrlich keine Ahnung von Kunst und Ferdinand wusste besser als jeder andere, dass Kunst im Auge des Betrachters lag. Ihr selbst gefiel, was sie auf die Leinwand gebracht hatte, doch vor allem hatte sie das Gefühl, endlich wieder malen zu wollen. Nicht malen zu müssen, um sich Künstlerin nennen zu dürfen. Und doch war da stets die Furcht, dass das, was sie geschaffen hatte, nicht ausreichte. Die Tatsache beurteilt zu werden, hatte ihr schon immer zugesetzt. Schon in der Schule war sie vor jeder Prüfung schrecklich nervös gewesen, hatte manchmal vorher tagelang nichts essen können. Von jeher hatte sie das Gefühl gehabt, nicht gut genug zu sein, zu oberflächlich und ja, einfach zu dumm. Stets meinte sie, dass Alexander, Konstantin und Maximilian schlauer seien als sie. Vor allem Maximilian, der nicht nur über ein unglaubliches Allgemeinwissen verfügt hatte, sondern darüber hinaus ein begnadeter Pianist gewesen war, dem jeder, der ihn jemand spielen hatte hören, eine große Zukunft voraussagte. Maximilian ist, glaube ich, der Typ, der umgekommen ist. Also der gefallen ist im Krieg. Ich glaube, das war Maximilian. Bin mir aber auch nicht mehr sicher. Entweder Maximilian oder Alexander. Egal. Nun ging sie angespannt in ihrem Atelier auf und ab und wartete darauf, dass Ferdinand an ihrer Tür klopfte. Sie hatte am Empfang Bescheid gegeben, dass man sie anrufen sollte, wenn dort ein Herr Dux nach ihr fragte. Doch bisher hatte weder das Telefon geläutet, noch war Ferdinand bei ihr aufgetaucht, obwohl es bereits nach 11 Uhr war und er um diese Zeit hatte kommen wollen. Das Telefon klingelte und Josephine stürzte förmlich hinüber zum Tisch. »Ja, bitte, von Bleso?« »Ebenfalls von Bleso«, sagte Konstantin. »Ich wollte nur hören, ob du jetzt in deinem Atelier bist, dann komme ich hoch und sehe mir deine Bilder an. Aber über was soll ich nicht kommen?« Josephine zögerte. »Doch, natürlich, komm her, ich freue mich auf dich.« Sie legte auf. Schlimmstenfalls trafen Konstantin und Ferdinand eben zusammen. Und wenn schon. Ganz abgesehen davon war er nicht einmal sicher, ob das Ferdinand überhaupt noch kam. Einige Minuten später klopfte es. Josephine öffnete, stellte sich auf die Zehenspitzen und gab ihrem Bruder einen Kuss auf die Wange. »Komm rein, Tino.« »Bonjour, Mademoiselle de Blaiseau. Es ist mir ein Vergnügen, Ihre Kunst begutachten zu dürfen.« Josephine lachte hell auf. »Du spinnst.« Sie schloss die Tür hinter ihm, tänzelte durchs Atelier und vollführte eine einladende Geste. »Bitte sehr, mein Gemälde.« Konstantin trat näher an die Fensterbank heran, wo Josephine eines ihrer Bilder aufgestellt hatte. Ein weiteres stand an der anderen Fensterbank, zwei Linden am Boden und eines befand sich noch auf der Staffelei. Er blieb vor dem Gemälde stehen, das das Brandenburger Tor in abstrakter Form zeigte, verschränkte die Arme, trat einen Schritt zurück und legte den Kopf schräg. Nachdem er einen anerkannten Pfiff ausgestoßen hatte, ging er zum nächsten Bild, auf dem das Sprüffer mit seinen Bauten und Befestigungen zu sehen war. »Josie«, er drehte sich zu ihr um, »du kannst ja wirklich was. Mach dich nicht über mich lustig. Nein, nein, ich meine es ernst. Ich finde diese Bilder fantastisch.« »Wirklich?« Sie machte ein paar schnelle Schritte auf ihn zu. »Sie gefallen dir?« »Ja, allerdings«, er klang absolut ehrlich und auch ein bisschen überrascht. »Verzeih mir, aber ich hatte ja keine Ahnung. Du hast wirklich etwas ganz Eigenständiges geschaffen mit deiner Arbeit.« Josephine umarmte den Bruder stürmisch. »Danke, danke, danke. Ich hatte so gehofft, dass es dir gefällt.« Sie fasste seine Hand. »Komm, sieh dir auch noch die anderen an.« Konstantin ließ sich bereitwillig von ihr mitziehen, erfreut darüber, dass seine Schwester so glücklich zu sehen. Josephine hob eines der offenen... Kurz was trinken. Josephine hob eines der auf dem Fußboden stehenden Gemälde hoch, hielt das vor ihren Körper und spalte erwartungsvoll darüber hinweg. »Und was sagst du zu dem? Ich mag die Farben. Es ist schön harmonisch und würde ich sagen, es zeigt Berlin so, wie jeder Berlin gerne hätte.« »Wie meinst du das, wie jeder es gerne hätte?« Sie ließ das Bild sinken, die Stirn in Falten gelegt. »Du machst bunt, was eigentlich grau ist«, stellte er fest. »Hm.« Enttäuscht stellte sie die Leinwand zurück. »Aber was ist denn Josie? Das ist doch etwas Gutes.« Josephine ließ die Schulter sinken. »Ich wollte die Realität zeigen, Tino, kein bunt gemaltes Gemälde.« »Es ist die Realität«, stellte er fest, »deine Realität. Jener nimmt eine Stadt doch anders wahr.« »Ich bin zu oberflächlich«, stellte sie bitter fest. »Das hat mir mein Meister an der Pariser Kunstschule damals auch gesagt. Er meinte, irgendwann würde die wahre Künstlerin in mir zum Vorschein kommen, und zwar dann, wenn ich bereit sei, die Welt zu sehen, wie sie ist, und nicht, wie ich sie haben möchte.« Ihr traten Tränen in die Augen. Jetzt mal ehrlich, das ist doch kein Grund zum Heulen. Vor allem das mit diesem oberflächlich, sie ist so oberflächlich, das ist halt so an unsere Klassenlehrerin. Ich will ja jetzt hier keine Namen nennen. Okay. »Ach, Josie«, Konstantin nahm sie in die Arme, »ich verstehe gar nicht, was du hast. Deine Bilder sind herausragend und zeigen, dass du diese Welt positiv siehst. Ach, du verstehst mich nicht. Niemand versteht mich. Jetzt hör mir mal zu.« Er fasste ihre Oberarme und suchte ihren Blick. »Die Hyperinflation ist gerade erst zu Ende gegangen. Tausende und Abertausende Menschen sind arbeitslos und wissen nicht, wovon sie leben sollen. Die Parteien bekriegen sich gegenseitig. Wir müssen Reparationszahlungen in Milliardenhöhe leisten und es gibt Sorgen über Sorgen, die die Menschen quälen. Sieh dir beispielsweise das Varieté an. Dort ist alles bunt. Künstler fliegen am Trapez durch die Lüfte. Bands spielen schnelle Musik. Die Menschen lachen und sind ausgelassen. Die Frauen tragen bunte Kleider und verrückte Hüte. Das ist es, was die Menschen wollen. Niemand erträgt Tag ein, Tag aus eine graue Welt. Wir alle brauchen Hoffnung zum Leben, Hoffnung und auch Träume. Und du hast die Gabe, einen Ort zu sehen und ihn mit der Hoffnung auf Farbe und Licht zu malen. Das ist ein Geschenk, Josie, und ganz gewiss, worüber du traurig sein und ganz gewiss nichts, worüber du traurig sein müsstest. Ich habe das Gefühl, ich werde es nie zu etwas bringen. Sie sah ihn traurig an. Es klopft an der Tür. Eilig wischte Josie die Tränen ab. »Das wird Ferdinand sein. Er möchte sich meine Bilder ansehen. Willst du, dass ich gehe?« »Nein, bleib nur.« Sie öffnete die Tür. »Ah, Ferdinand, komm nur herein. Mein Bruder ist auch gerade hier.« Ferdinand trat ein und begrüßte Konstantin mit Handschlag. »Ich bin gespannt«, sagte er und ging zielstrebig auf die Bilder zu, die auf den Fensterbänken standen. »Na, was sagst du?« Josephines Stimme klang, als erwartete sie ein vernichtendes Urteil. »Die sind gut, wirklich gut.« Er trat noch näher heran. »Du hast die Schatten sehr gut eingesetzt, das gefällt mir.« Er sah Josephine bewundert an. »Eine ganz eigene Handschrift, das muss ich dir erlassen. Ist es für dich Kunst oder nur Gekleckse? Ach so«, wollte Konstantin von ihm wissen. Josephine verschränkte die Arme vor der Brust. »Kunst«, urteilte Ferdinand, »eindeutig Kunst. Das ist mal was ganz anderes, als nur Bühnenkulissen zu bemalen, wie ich es tue. Josephine ließ die Arme sinken. »Tatsächlich?« Es klang, als könnte sie es kaum glauben. »Aber ja.« »Doch wirklich begeistert wirkst du nicht. Es klingt fast so, als wärst du enttäuscht, dass mir deine Bilder gefallen.« Konstantin schüttelte den Kopf. »So war es bei mir eben auch schon.« Er beugte sich vor und gab seiner Schwester einen Kuss auf die Wange. »Ich werde jetzt gehen und die Künstler unter einer anderen Fachsimpel lassen. Ach, Josie, was ich dir noch sagen wollte. Mutter hat sich bei mir gemeldet. Sie wird in Kürze Marie nach Berlin schicken, damit sie hier im Hotel arbeiten kann.« »Marie verlässt Binz?« Josephine sah ihn überrascht an. »Es scheint so. Sie hatte wohl eine Auseinandersetzung mit ihrem Vater und will nun von dort weg. Wer könnte es ihr verdenken?« Josephine strahlte über das ganze Gesicht. »Nun hast du mir meinen Tag doch noch gerettet. Ich freue mich so sehr, Marie hier zu haben. Ich sag dir Bescheid, wenn ich weiß, wann sie kommt. Und nun muss ich an die Arbeit.« Er hob die Hand und grüßte Ferdinand, dann ging er hinaus. »Marie? Sie ist eine Freundin von mir. Wir sind zusammen aufgewachsen. Malt sie auch?« »Nein, sie ist Zimmermädchen. Ihre Mutter hat für meine Mutter gearbeitet.« »Ah, ich erinnere mich. Du hast von ihr erzählt.« Josephine deutete auf das Bild, das auf der Staffelei stand. »Moment mal. Das heißt, sie kommt jetzt wirklich nach Berlin, da auch, wo der Doktor ist?« Das kann nicht gut werden, mein besten Willen. Das kann nicht gut werden. Oh. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich nehme noch so eine Viertelstunde auf, I guess, und dann gehe ich schlafen. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Mal sehen. Konstantin ist weg. Du kannst also ehrlich deine Meinung sagen. Es ist nicht gut, oder? Nein, nicht besonders, gab Ferdinand unumwoben zu. Ich wusste es. Josephine ließ sie entmutigt auf einen Stuhl fallen. Was mache ich denn falsch? Du hast keine Leidenschaft. Was sagst du da? Empörte sie sich. Ich habe sehr wohl Leidenschaft. Josephine, wir kennen uns nun schon eine ganze Weile. Wir sind zusammen, unterhalten uns, verbringen unsere Zeit mit den anderen. Und dennoch ist da nichts, was mir verrät, wie du denkst und fühlst. Es ist, als lebst du stets nur in den Tagen hinein. In den Tag hinein. Ohne dir Gedanken um andere zu machen. Du siehst nur auf dich. Und bist doch nie bei dir. Ach ja? Dann will ich dir nicht länger zumuten, deine Zeit mit mir zu vergeuden. Du benimmst dich wie ein Kind. Das die Wahrheit nicht sehen will. Und was ist die Wahrheit? Tristesse, Dreck, Armut, Qual. Wir sind Künstler und es ist unsere Aufgabe, die Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Verstehst du das nicht? Aber was ist mit Glück, Frohsinn, Leichtigkeit? Mach die Augen auf, Josephine. All das gibt es nicht. Es kann doch keinen Frohsinn geben, wenn die Menschen entweder zu zigtausenden arbeitslos sind oder sich jeden Tag kaputt schuften, um nur nicht verhungern zu müssen, während auf der anderen Seite der Champagner durch die Kehlen rinnt. Josephine sah ihn einen Moment lang an, dann vollkommen überraschend zog sie sich aus, bis sie splitternackt vor ihm stand. Bitte was? Hä? Das war mal ein richtiger Plot-Twist, hä? Hä? Dann bring dir bei, was Leidenschaft ist. Nein, ist das cringe? Ferdinand stand da, wie vom Donner gerührt, wusste nicht, was er sagen sollte oder tun sollte. Ja, Junge, ich wäre auch richtig geschockt. Josephine ging einen Schritt auf ihn zu, nahm seine Hand und legte sie auf ihre Brust. Da ließ sie ihre andere Hand in seinen Schritt gleiten. Ach du Scheiße, lese ich mir das gerade richtig durch? Ja, sie war zu allem entschlossen. Nie zuvor hatte sie sich einem Mann hingegeben. Doch jetzt wollte sie es. Sie musste diesen Schritt gehen, um endlich erwachsen und damit auch sie selbst zu sein. Zu werden. Ferdinand schluckte, schien nicht recht zu wissen, was er tun sollte, doch dann zog er sie an sich und küsste sie. Eilig streifte er auch seine Kleidung ab und zog sich mit sich hinunter auf den Teppich. Komm, da ist doch bestimmt. Ah, nee, da ist kein Bett drin. Ja, schade. Josephine drückte sich an ihn. Sie spürte seinen. Nein, das kann ich nicht lesen. Sie spürte seinen harten und griff danach. Beim besten Willen gerade nicht lesen. Das ist mir gerade so unangenehm. Ich heule nicht. Er fühlte sich eigenartig an, fremd. Sie spürte, wie Ferdinands Finger in sie eindrang, während er gleichzeitig die Lippen um eine ihre Brustspitzen schloss und daran saugte. Bah! Ich heule wirklich gleich, das ist so cringe. Es war aufregend, doch irgendwie auch anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Ehe sie sich versah, rollte Ferdinand sie auf den Rücken und schob sie auf sich. Eilig voller Hass drang er in sie ein. Josephine spürte einen Widerstand und einen kurzen schmerzhaften Ziehen. Dann fing er an, in sie zu stoßen. Sie presste die Lippen aufeinander, um einen Aufschrei zu unterdrücken. Ferdinand bewegte sich schneller und schneller. Dann stöhnte er plötzlich laut auf und sackte keuchend auf ihn zusammen. Josephine war nicht sicher, ob sie alles richtig gemacht hatte. War das alles oder musste sie noch etwas tun? Nach einer Weile hörte Ferdinand auf zu keuchen und rollte sich von ihr herunter. Eine Zeit lang blieben sie nebeneinander liegen. Dann stand Ferdinand auf und zog sich eilig wieder an. Du willst schon weg? Fragte Josephine. Ja. Was soll das heißen? Hat es dir denn nicht gefallen? Er funkelte sie wütend an. Du manipulierst die Menschen, um zu kriegen, was du willst, Josephine. Du bist genau wie dein Bruder. Josephine traten Tränen in die Augen, als er in seine Schuhe schlüpfte und das Atelier verließ. Die Tür fiel geräuschvoll hinter ihm ins Schloss. Traurig schüttelte sie den Kopf. Sie würde Ferdinand wohl nie wiedersehen. Nie. Wie versteht? Ach, scheiße. Leute, ich muss erst mal ganz kurz auf mein Leben klarkommen. Was ist das? Wieso? Ich verstehe es nicht. Wieso wird das bei Marie und dem Doktor nicht so beschrieben? Oder ganz normal, also einfach nur so, ja, die haben es jetzt, so, ne? Und wieso wird das bei denen, bei Josephine und diesem Ferdinand so extrem beschrieben? Das ist so cringe, Leute. Ich habe gerade richtig Tränen in den Augen gehabt, als ich das gelesen habe. Das ist so cringe. Mir war das so unangenehm. Mir ist das immer noch richtig unangenehm. Das ist mir jetzt so privat, Leute. Oh nein. Ich kann nicht mehr. Okay, ich gucke jetzt, wie lange das Kapitel jetzt noch geht. Ah, das ist kurz. Das lese ich auch noch. Herrlich. 25. Kapitel. Also wir ignorieren jetzt einfach mal ganz kurz, was jetzt hier passiert ist. Ja, wir ignorieren das jetzt mal. Fangen einfach ganz normal an, ne? 25. Kapitel. Leben und Tod verbinden ein hauchdünner Faden. Ich weiß noch nicht, welches Ende ich aufnehmen werde. Marie Reidel. Marie hatte sich gut erholt. Sie war Bernadette zutiefst dankbar, dass sie ihr so geholfen hatte. Sie hatte ihr nicht nur das Leben gerettet, sondern ihr noch dazu eine Perspektive aufgezeigt. Schon bald würde sie nach Berlin gehen und dort in Konstantins Hotel arbeiten dürfen. Eine solche Freiheit hätte sie sich für ihr Leben niemals erträumt. Achso, by the way, ich hoffe, ihr hört diesen Podcast mit Kopfhörern und nicht laut. Verdammt, war das eben gerade sehr, sehr cringe. Schiff, eure Eltern kamen gerade rein. Abbruch. Die letzten Tage hatten sie sie... Nee, ich muss erstmal runterkommen. Alter, ist das schlimm. Die letzten Tage hatten sie verändert und ihr bisherigen Denken auf den Kopf gestellt. Marie wusste nicht mehr, wer sie war. Sie wusste nur, dass sie nicht länger die Marie war, die bisher alle in ihr gesehen hatten. Das junge, strebsame Zimmermädchen, das sich leicht übervorteilen ließ und immer wieder den Dienst seiner Kollegin übernahm, auch wenn es wusste, dass diese ihm niemals den gleichen Gefallen tun würden, die nicht auf sie hörten, auch wenn die Frau von Blesow ihr die Verantwortung für sie alle übertragen hatte. Seit 3 Tagen lag sie nun schon in Zimmer 232 und bis auf die gnädige Frau, den Meier und Dr. Winter, war niemand bei ihr gewesen. Wie fällt jetzt erst auf? Der eine Doktor, der heißt Dr. Herbst und der heißt Dr. Winter. Das finde ich zu lustig. Gibt es noch einen Dr. Frühling und Dr. Sommer? Niemand bei ihr gewesen, um ihr Essen zu bringen und nach ihr zu sehen. Bernadette hatte die Zimmermädchen im Hotel harsch angewiesen, dass keiner von ihnen es wagen sollte, das Zimmer zu betreten, um dort sauber zu machen. Der Gast, der darin wohnte, wollte nicht gestört werden und jede von ihnen, die sich nicht an diese Anweisung hielt, sei es aus Neugierde oder Gedankenlosigkeit, würde augenblicklich ihre Stelle verlieren. Also hatte sie keiner ihrer Kollegin getraut, dem Zimmer auch nur zu nahe zu kommen. Bernadette kümmerte sich rührend um Marie, brachte ihr Essen und Trinken und nahm sie sogar die Zeit für Gespräche. Sie war tatsächlich wie eine Mutter zu ihr, eine Mutter voller Verständnis und Güte, ohne dass sie verurteilte oder verteufelte. Okay. Und hierfür war Marie aus tiefstem Herzen dankbar. Sie hatte einen Beruf an Lisa geschrieben. Achso, ein Beruf? Ein Brief! Oh Leute, ich bin so durch von dieser letzten Szene da. Sie hatte einen Brief an Lisa geschrieben, dass sie sich in Sicherheit befand und es ihr gut ginge. Wo sie sich aufhielt, hatte sie nicht erwähnt. Und auch nicht, dass sie schon bald aus Binz fortgehen würde. Es würde ihr noch schwer genug fallen, sich für lange Zeit, womöglich sogar für immer, von ihrer geliebten Schwester zu verabschieden. Marie mochte sich gar nicht ausmalen, wie die Situation für Lisa sein musste. Vater hatte sich zu einem immer schlimmeren, immer zügelloseren Menschen entwickelt, für den die Mutter sich im Grund und Boden geschämt hätte. Andererseits wäre es wohl nie so weit gekommen, wenn sie noch am Leben wäre. Doch es war müßig, darüber nachzudenken, was gewesen wäre, wenn... Oder eben auch nicht. Für Marie stand fest, dass sie das Haus, in dem sie mit ihrer Familie gelebt hatte, nie wieder betreten würde, selbst wenn ihr Vater es ihr nicht ausdrücklich untersagt hätte. Ihre Scham hatte sich in den Tagen, in denen sie Ruhe hatte finden können, in Wut verwandelt. Schon immer hatte sie das Gefühl gehabt, allein dazustehen und alle Verantwortung selbst tragen zu müssen. Auch als sie ihre Mutter noch geliebt hatte, war sie stets die große Schwester gewesen, die sich um Lisa hätte kümmern und der Mutter bei der Hausarbeit zur Hand gehen müssen. Sie war immer zuverlässig gewesen, hatte nie wieder Worte gegeben und stets das getan, was ihr aufgetragen wurde. Sie hatte nicht darüber nachgedacht, wie das Leben sein könnte und was sie sich davon erwartete. Um ehrlich zu sein, hatte sie keinerlei Erwartungen gehabt. Doch nun war diese Marie zusammen mit dem Kind, das sie hatte abtreiben lassen, gestorben. Nichts war mehr so, wie es gewesen war, und es würde auch nie wieder so sein. Die Menschen, die ihr am nächsten standen, ihr Vater und ihr Geliebter, hatte sie auf die schändlichste Art verraten, und die einzige, die sie vorbehaltlos unterstützte, war ausgerechnet die Frau, die in dem Ruf stand, kein Herz in der Brust zu haben und sich stets nur um ihre eigenen und die Belange des Hotels zu kümmern. Wie falsch die Menschen Bernadette doch sahen. Marie schlug die Decke zur Seite, hob vorsichtig ihre Beine aus dem Bett und blieb auf der Kante sitzen. Ihr war ein bisschen schwindelig. Sie wartete einen Moment ab, dann ging sie langsam und mit etwas zittriger Stimme hinüber ins Bad. Dort erleichterte sie sich, wusch sich die Hände und Gesicht und betrachtete sich im Spiegel. Eigenartig. Es schien ihr, als wäre sie in den letzten Tagen um Jahre gealtert. Ihr Unterleib schmerzte nicht mehr, wie es gestern noch getan hatte. Sie fühlte sich insgesamt wieder kräftiger, vor allem, nachdem sie in den letzten Tagen mehr und besser gegessen hatte als ihr gesamtes Leben zuvor. Sie kam gerade aus dem Bad, als die Zimmertür aufgeschlossen wurde und Bernadette eintrat. Voller Wärme sah sie ihr Schützling an. »Marie, du siehst viel besser aus. Wie geht es dir?« »Es tut nicht mehr weh, selbst wenn ich aufstehe.« Marie bemühte sich um ein Lächeln. Ihr Blick fiel auf die Schale in Bernadettes Hand. »Schon wieder etwas zu essen?« »Aber natürlich, du musst schließlich zu Kräften kommen.« Marie war dankbar, seufzend, jedoch innerlich, weil ihr die Fürsorge ihrer Schwester schon zu viel wurde. Noch nie zuvor war sie derart umsorgt worden. »Ich kann das alles nie wieder gut machen. Komm, leg dich wieder hin.« sagte Bernadette sanft, begleitete Marie zum Bett und deckte sie mütterlich zu. Dann nahm sie auf der Kante Platz. »Bin ich die Einzige, die gerade denkt, dass Bernadette wirklich ihre Mutter ist?« »Weil so kümmert sich doch keine Chefin gegenüber ihr Zimmermädchen.« »Na, egal. Wir werden es ja sehen, was so passiert, ne?« »Okay.« »Es gibt nichts wieder gut zu machen, Marie. Ich bitte dich nur um eines. Sprich niemals über das, was du getan hast. Dass dein Vater und dieser Bescheid wissen, ist eine Sache. Doch ich warne dich davor, dein Herz weiteren Menschen auszuschütten. Selbst dann nicht, wenn du glaubst, du könntest ihnen vertrauen. Sie trauen niemanden, nicht wahr?« Bernadette sah Marie nachdenklich an. »Ich habe gelernt, dass es nicht klug ist, allzu gutgläubig zu sein. Bitte einen Menschen, etwas für sich zu behalten, was du ihm anvertraust, und du kannst dir sicher sein, dass es bei einem Zerwürfnis das Erste ist, was er weitertragen wird. Aber es gibt doch gewiss Menschen, die Vertrauen verdienen. Mag sein, doch wie willst du sie erkennen?« Marie dachte nach, unsicher, was sie hierauf antworten sollte. »Ich möchte nicht in einer noch offenen Wunde bohren, Marie. Aber dachtest du bei deinem Vater des Kindes nicht auch, du könntest ihm vertrauen? Hättest du je geglaubt, dass er dir so etwas antun würde?« Marie blickte verschämt nach unten. »Kräm dich nicht dafür, Marie. Was geschehen ist, ist geschehen. Du kannst es nicht mehr ändern. Aber du kannst und musst daraus lernen. Glaub mir, die nützlichste Erfahrung deines Lebens werden nicht die guten, sondern die schlechten sein. Nur sie bringen dich weiter.« »Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas widerfahren könnte,« sagte Marie bedrückt. »Ich hätte geschworen, nie ein von denen zu sein, die sie brach ab. Was für eine denn?« Bernadette zog fragend die rechte Augenbraue hoch. »Eine von denen, die etwas Unbedachtes tun? Eine von denen, die sich unverheiratet schwängern lassen? Oder eine von denen, die abtreiben?« Marie presste die Lippen aufeinander. bist erst 22 Jahre alt, Marie. Du hast eine der schlimmsten Erfahrungen bereits gemacht. Du schämst dich dafür und das ist auch gut so, denn sonst würde ich an deinem Charakter zweifeln. Vergib dir selbst, doch bemitleide dich nicht, hörst du? Dafür gibt es keinen Grund. Du hast entschieden, dich auf diesen Mann einzulassen. Niemand hat dich dazu gezwungen. Bernadette sah Marie an, als erwartete sie, dass diese widersprach, doch Marie schwieg. Du hast dich schwängern lassen und dich für die Abtreibung entschieden. Nein, das war er, widersprach Marie. Aber du hast den Abbruch machen lassen und damit hast du dich ebenfalls dafür entschieden. Da gibt es nichts schön zu reden. Sie nahm Maries Hand in ihre. Steh dazu, Marie, steh zu deinen Taten und damit lebe. Und dann lebe damit. Andernfalls wirst du niemals glücklich werden. Es hätte einen anderen Weg gegeben und du bist nicht gegangen. Nun wirst du diesen Weg gehen müssen, solange du nicht erneut abbiegst. Vor allem darfst du niemals glauben, du wärst unschuldig an dem, was dir geschieht. Es ist dein Leben, du entscheidest. Wenn du etwas nicht tun willst, dann tue es nicht. Doch gib niemals anderen die Schuld an dem, womit du nicht leben kannst. Denn der letzte Tonfall klang schärfer, als sie es beabsichtigt hatte. Darf ich Sie etwas fragen, gnädige Frau? Aber sicher, wird es mir eines Tages gelingen, so stark wie Sie zu werden? Möchtest du das denn? Ja, das möchte ich. Wenn du dich dazu entschließt, dann ja. Sieh nicht nach rechts oder links. Und lass nicht zu, dass ein anderer dein Denken lenkt. Schon gar nicht ein Mann. Du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. Aber nicht nur ein Zimmermädchen bin. Wenn du kein Zimmermädchen mehr sein willst, dann sei es nicht. Das ist so leicht gesagt. Du tust das schon wieder, Bernadette klang ein wenig verärgert. Doch sie lächelte aufmunternd und drückte Maries Hand. Wer zwingt dich, Marie? Wer? Deine Mutter hat dir einen Weg vorgegeben. Und du, den du gehen konntest. Du hast deine Erfahrung hier im Hotel gemacht und eine ausgezeichnete Ausbildung genossen. Das kann dir niemand nehmen. Und wenn du nun in die Welt hinausgehst und lieber, sie überlegte, Goldschmiedin oder Fassadenmalerin werden möchtest, dann sorg dafür, dass du dieses Ziel erreichst. Wollten sie schon immer ein Hotel besitzen? Bernadette schmunzelte. Ich bin meinen Weg gegangen, wie du nun deinen gehen musst. Und ja, ich bin heute das, was ich sein will. Doch auch ich hatte meine Schwierigkeiten, dorthin zu gelangen. Am liebsten wäre mir, ich könnte hier bei ihnen bleiben und von ihnen lernen. Bernadette lächelte. Marie war so, wie sie sich eine Tochter wünschte. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals ein vergleichbares Gespräch von solcher Tiefe mit Josephine geführt zu haben. Das Verständnis zu ihrer Tochter hatte sich nur kurz gebessert, als diese im Begriff war, nach Berlin zu gehen. Sie hoffte inständig, dass Josephine eines Tages zurückkäme und ihren Platz im Hotel einnehmen würde. Und wenn nicht, sie sah Marie an. Geh nach Berlin, riet sie ihr. Und wenn du nach einigen Jahren noch immer den Wunsch hast, nach Berlin zurückzukommen und im Hotel zu arbeiten, werde ich einen Platz für dich haben. Danke, ich werde das nie wieder gut machen können. Doch eines kann ich tun. Ihnen beweisen, dass ich mir Ihre Worte zu Herzen nehme und aus meinen Fehlern lerne. Ich möchte, dass Sie stolz auf mich sind. Bernadette lächelte. Ich werde stolz auf dich sein, Marie. Marie Reidel, so stolz wie deine Mutter es wäre. So stolz wie es deine Mutter sein wäre, ne? So, I mean, ich habe das Gefühl, dass Bernadette wirklich ihre Tochter ist. Ich meine, Marie wirklich Bernadettes Tochter ist. Kaum, dass sie ihr Büro betreten hatte, klingelte Bernadettes Telefon. Ja? Gnädige Frau, wie schön, dass ich Sie erreiche, hörte sie Drominski sagen. Hier ist ein Herr, der sich zu sprechen wünscht. Wie heißt er? Joseph Kaczmarek. Er sagt, Sie und Ihre verstorbene Herr Gatte kannten seinen Cousin. Bernadette schnappte nach Luft. Hör? Okay, warte, das muss ich nochmal lesen. Wie heißt er? Joseph Kaczmarek. Er sagt, Sie und Ihr verstorbener Herr Gatte kannten seinen Cousin. Bernadette schnappte nach Luft. Okay. Okay, Leute, ich bin gespannt, was das mit diesem Typen auf sich hat, der jetzt plötzlich im Hotel aufgekreuzt ist. Und warum Bernadette und ihrem verstorbenen Mann seinen Cousin cutten. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich mache jetzt Schluss. Es ist 22.51 Uhr. Und ich habe 40 Minuten aufgenommen. Ich finde, das ist ganz gut dafür. Ja, ich glaube, ich habe heute 2 Folgen aufgenommen. Das ist richtig krass. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin ein bisschen geschockt, was ist heute alles passiert. Also erstmal dieser Dr. Herbst, ja, was ist das für ein Kerl? Der schwängert ein Zimmermädchen, dann treibt er das Kind selber noch ab, dann haut er ab und jetzt kommt Marie zu ihm, also Marie wollte sich dann umbringen, dann kommt Marie jetzt zu ihm nach Berlin. Ich bin gespannt, was in Berlin dann passiert. Genau, also zwischen denen, weil die werden sich ja safe begegnen. Wenn vor allem Marie für Konstantin arbeitet und Dr. Herbst auch für Konstantin arbeitet, also, ne? Ja, genau. Und ich bin auch gespannt, was das jetzt mit seinen, mit den Cousins auf sich hat. Oder Cousin, eigentlich sagen wir ja Deutschen ja Cousin. was es mit den Cousins jetzt auf sich hat von Josef Kaczmarek. Keine Ahnung, wer der Kerl ist. Aber gut. Wir werden es sehen. Ich bin jetzt... Oh, ich bin fast durch. Ich bin bei Seite 381. Das ist so crazy. Ich muss nur 145 Seiten lesen. Und das ist wirklich gar nicht viel. Boah, Leute, ich bin fast durch. Herrlich. Also ich glaube, dass ich nächste Woche mit dem Buch durch sein werde. Ich habe ja noch das ganze Wochenende Zeit zum Lesen. Vielleicht werde ich auch schon Dienstag oder so fertig. Obwohl, Wochenende bin ich ja unterwegs bei meiner Tante. Ja, also da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht werde ich bei meiner Tante lesen. Ich hoffe bloß, dass mir dann keiner zuhört und plötzlich meine Tante reinkommt und die sich nur so denkt, Junge, was liest du laut vor? wie in der Grundschule. Ja, ich bin wirklich extrem gespannt. Also ich finde das Buch eigentlich ganz gut. Es ist... ja, schon spannend. Man liest es. Man verschlingt es. Ja. Ich glaube, ich hätte es sogar schneller durchgelesen. Also so in 3 Tagen, 4 Tagen oder so. Hätte ich keinen Podcast aufgenommen und hätte ich nicht gearbeitet. 2 Wochen lang. Ja, dann hätte ich das wahrscheinlich schneller durchbekommen. Aber egal. Ja, genau. Das war's. Bye.